Hey Genie, ich glaube, wir müssen mal den Elefanten im Raum adressieren. Kannst du uns ein Gedankenexperiment zum Thema Klimawandel machen? Wie sieht unsere Welt denn wohl in 30 Jahren aus?
Stell dir vor, der August im Jahr 2065 bricht mal wieder alle Temperaturrekorde. Seit Jahrzehnten liegen die Tageshöchstwerte regelmäßig bei 50 bis 55 Grad Celsius. Werte, die man vor 40 Jahren für nahezu unmöglich hielt. Dennoch möchtest du unbedingt in den Urlaub nach Italien, so wie früher mit deinen Eltern. Wegen der Sommerferien der Kinder und deiner Urlaubssperre ist es jetzt eben der ultraheiße August geworden. Zum Glück gibt es ja Technik, die das Unerträgliche erträglich macht. Man will sich ja trotzdem erholen. Die Landung in Rom erfolgt um 4 Uhr morgens. Später am Tag wäre es unmöglich, da die Flughäfen zwischen 7 und 22 Uhr aufgrund der extremen Temperaturen von bis zu 55 Grad Celsius geschlossen bleiben. Insbesondere zwischen späten Vormittagsstunden und Sonnenuntergang liegt die Asphaltoberfläche der Rollbahnen oft bei über 70 Grad Celsius. Auf herkömmliche Reifen und hydraulische Systeme kann das verheerende Auswirkungen haben. Mit dem ersten Schritt raus aus dem Terminal aktiviert ihr alle eure Kühlbubbles. So nennen sich die mit temperierter Luft gefüllten Kunststoffzylinder, die von der Hüfte aufwärts den Körper umhüllen. Der Kleinste schafft es nicht, die Dichtung richtig zu verschließen. Marlies hilft ihm mit einem gekonnten Griff. Sie ist schon so selbstständig geworden. Die neuen Italian Summer Edition Modelle sind speziell für mediterranes Klima optimiert und können bis zu 25 Grad Celsius Temperaturunterschied erzeugen. Die eingebauten Luftfilter schützen zusätzlich vor dem allgegenwärtigen Sahara-Staub. Eure Unterkunft befindet sich in einer der neuen unterirdischen Resortanlagen von Rom. Diese wurden in den letzten Jahren in alte Katakomben und neu geschaffene Höhlensysteme gebaut, wo die Naturkühlung der Erde genutzt wird. Nur für Besichtigungen und Strandbesuche geht man noch nach oben. Am Strand von Ostia nutzt ihr die öffentlichen Cool Domes. Überdachte, transparent, semiluftdurchlässige, mobile Kuppeln von 50 Meter Durchmesser, die alle 100 Meter am Strand aufgestellt sind. Diese schaffen nicht nur Schatten, sondern erzeugen durch Meerwasserverdunstung ein angenehmes Mikroklima. Schwimmen ist nur in den frühen Morgenstunden oder nach Sonnenuntergang erlaubt, wenn die Wassertemperatur unter 35 Grad Celsius sinkt. In Ladispoli will der Stadtrat jetzt sogar so eine Kuppel über die ganze Stadt bauen. Irgendwie kommt dir das bekannt vor. Wie hieß nochmal diese Sendung mit den gelben Leuten früher? Das Kolosseum könnt ihr nur mittwochs besuchen. An diesem Tag werden über der ganzen Stadt künstliche, aber wettertechnisch einigermaßen kontrollierbare Kühlwolken erzeugt. Ohne diese Technologie wäre eine Besichtigung der antiken Stätten unmöglich. Der Marmor und die Steine heizen sich auf bis zu 70 Grad Celsius auf. Du denkst wehmütig an die Geschichten von italienischen Sommern in den 2020er Jahren, als man noch entspannt durch die Gassen schlendern und auf öffentlichen Plätzen ein Eis essen konnte. Ohne Hightech-Schutzausrüstung. Heute sind die Gelato-Kugeln doppelt so teuer, aber dafür extrem winzig. Sonst könnte man sie gar nicht essen, bevor sie wegschmelzen. Dein 10-jähriger Sohn hingegen kennt es nicht anders. Für ihn sind Kühlbubbles und klimatisierte öffentliche Plätze so selbstverständlich wie für dich früher Sonnencreme und Sonnenbrille. Er freut sich einfach über die schillernden Reflexionen der Kühlwolken am Abendhimmel und das Gefühl, in seiner persönlichen Klimazone durch die antike Stadt zu wandern.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Out of Time, dem Zukunftspodcast aus Paderborn. Ich bin Tommy Falkowski, Elfenbeinturmwächter am Fraunhofer IEM und neben mir sitzt wie immer am Steuer des virtuellen DeLorean Roman Dumitrescu und heute sogar mal mit runtergeklappter Sonnenblende. Hi Roman.
Hi Tommy und hallo zusammen. Und ja, die Sonnenblende ist tatsächlich dringend nötig, wenn man bedenkt, in welche Zukunft wir heute da mit dem Gedankenexperiment gereist sind. Die Zukunft des Klimawandels, Italien 2056. 55 Grad war es, ne? Im Schatten. Die Flughäfen machen um 7 Uhr morgens dicht. Wenn man bedenkt, dass Asphalt dann auch so bei 50 Grad ja schmilzt, macht das auch total viel Sinn. Also gar nicht so unrealistisch. Und man denkt an die 20er Jahre zurück, als man noch Urlaub machen konnte, was ja jetzt ist. Und ich finde es jetzt schon ziemlich heiß in Italien. Und deswegen finde ich in Summe das wahrscheinlich vielleicht sogar aus der Perspektive gesehen gar nicht so unrealistisch, das Gedankenexperiment, wenngleich wir, wenn wir über die Realität heute sprechen, viele von diesen Dingen einem ja schon so unfassbar nah vorkommen. Ne? Also ich finde tatsächlich, dass wir schon mit dem Gedankenexperiment nah an dem sind, was man sich in der realen Situation, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, was man vielleicht auch subjektiv wahrnimmt, gar nicht so weit weg ist und vielleicht eher vor der Zukunft, die auf uns kommt, bisher so die Augen etwas verschließt.
Ja, mich erinnert das Ganze schon stark an Arrakis, den Planeten aus Dune. Das ist zwar Science Fiction, aber das im Gedankenexperiment jetzt geschilderte Szenario wirkt erstmal natürlich komplett wie Science Fiction, ist aber in Teilen, glaube ich, tatsächlich weniger Science Fiction, als wir glauben möchten. Und genau das wollen wir uns heute anschauen, darüber diskutieren und uns vor allem zwei Fragen widmen. Wie nah sind wir an dieser Vision wirklich? Also wie realistisch ist das überhaupt, dass wir 55 Grad warme Tage in Italien haben werden in knapp 30 Jahren? Wie sieht das technisch aus, politisch und dann natürlich auch psychologisch? Und dann vor allem diesen technologischen Blick darauf werfen, welche technologischen Lösungen gibt es denn überhaupt? Wir haben jetzt schon gehört, Kühldomes oder personalisierte Eisnebelbubbles oder vielleicht einfach der bewährte Handfächer, den es schon im alten Ägypten gab. Wenn du jetzt aber schon die Sonnenblende runterklappst, Roman, dann ist es ja offiziell heiß genug, dass wir wirklich endlich richtig über das Thema Klimawende Engineering reden müssen.
Ja, und vor allem, ich glaube, auch so ein bisschen über Geoengineering, was die meisten gar nicht so auf dem Schirm haben, denn Klimawandel ist wirklich jetzt keine ferne Zukunft und wir müssen uns ja heute Gedanken machen über technische Lösungen, denn übermorgen werden die nicht mehr greifen können, sondern sie müssen ja heute greifen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ich glaube, auch darüber müssen wir gleich mal sprechen, aus der Wissenschaftssicht, aber ich finde auch der normale Menschenverstand, dann kann man eigentlich die nächsten Jahre in dem Thema eigentlich schon ganz gut vorausdenken. Es ist alles, also vieles ist bekannt, da wollen wir heute auch nicht die Eule nach Athen tragen und alles wiederholen, aber so ein paar Punkte, glaube ich, müssen wir eingehen, um einfach uns im Klaren zu sein, ja, dass wir uns hier heute mit einer wahrscheinlich ja sehr ernsten Folge beschäftigen. Gar nicht so abgefahren, aber sehr ernst. Also wie wird unsere Welt aussehen, wenn die Hitze tatsächlich so weiter zunimmt? Das hat ja massive Auswirkungen. Auch das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und was können wir wirklich technologisch tun, aber vielleicht auch anders tun, um dem entgegenzuwirken? Also, ich frage mich ja auch immer, warum sind eigentlich die Schülerinnen und Schüler freitags nicht mehr auf der Straße? Ne? Also Fridays for Future, das hat so ein bisschen an Dynamik verloren in den letzten 5 Jahren. Ich kann mich da sehr gut erinnern, 2019, als es losging.
Ja, die Leute sind nicht mehr in der Schule wahrscheinlich, die damals freitags auf der Straße standen.
Ja, da sind immer noch alle auf der Schule, aber auch die sind irgendwie gerade nicht so wachgerüttelt, ne? Also, ja. Das ist schon.
Ja, es hängt, glaube ich, auch ein bisschen davon ab, mit welchen Leuten man sich umgibt. Also, ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Bubbles.
Das ist so.
Ja, Genie hat in dem Gedankenexperiment ja schon echt viele interessante Themen aufgeworfen. Das ist auch ein Gedankenexperiment, wo ich wirklich sehr, sehr gerne jetzt auch zugehört habe. Das Thema ist natürlich sehr ernst und nichts besonders Wünschenswertes, aber technologisch gesehen mega spannend, weil da einfach Dinge aufgezeigt werden, über die wir uns tagtäglich wenig Gedanken machen, die man so auch nicht wirklich kennt aus dem Alltag, noch nicht kennt, obwohl das eigentlich nicht unbedingt Science Fiction ist. Viele dieser Dinge oder einige dieser Dinge, die da erwähnt worden sind, werden ja tatsächlich jetzt in der Realität schon erprobt zumindest. Das Thema Geoengineering hattest du eben schon angesprochen, aber sicherlich auch verschiedenartige Kühlkonzepte. In Städten wie Athen oder Phoenix beispielsweise, da gibt es auch sogar mittlerweile schon Chief Heat Officers und da geht es gar nicht ums Heizen, sondern wirklich um den städtischen Hitzeschutz. Und wir reden nicht nur über Hitze heute, sondern grundsätzlich über das Thema extreme Wetterbedingungen, denn das ist ja das, was wir in den letzten Jahren wirklich auch verstärkt beobachten konnten, dass sehr viele Wetterphänomene und extreme Situationen sich gehäuft haben, bis hin zu Stromausfall in Spanien und Portugal vor wenigen Wochen, wo im Prinzip offensichtlich ein Wetterphänomen dazu geführt hat, dass das Stromnetz lahmgelegt wurde für fast einen ganzen Tag. Ja, und so müssen wir uns heute damit beschäftigen, wie diese Dinge tatsächlich Realität werden und wie wir diesen Dingen begegnen.
Aber Tommy, lass uns nicht nur auf die Technik gucken, weil ich glaube, du hast es schon gesagt, ich glaube, es sind viele gesellschaftliche Fragen, auch ethische, auch die Politik muss da mitspielen, um herauszufinden, welche Auswirkungen hat eigentlich der Klimawandel und ist es ja, vielleicht sogar die größte Gefahr für uns Menschen, für uns als Zivilisation, größer als das, worüber wir sonst so sprechen, die Super-KI à la Matrix und Terminator, was wir hier typischerweise ja hier betrachten und gucken. Das heißt, heute wären wir nicht ganz ohne KI, aber nicht so im Fokus wie vielleicht in anderen Folgen.
Ja, meine siebenjährige Tochter hat mir was mitgegeben für diese Folge. Sie hat gesagt, wir befinden uns im 6. größten Massensterben, das erste, das vom Menschen verursacht wurde. Das hat sie irgendwo sich gemerkt, hat sie irgendwo aufgeschnappt und ja, wenn schon die eigenen Kinder solche Dinge einem mitgeben, dann glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns dem Ganzen mit einer gewissen Seriosität nähern. Wobei ich auch dafür plädiere, lass uns hier nicht zu fatalistische Diskussionen abdriften, sondern das Ganze versuchen irgendwie einzuordnen und am Ende auch mit einer Art positiven Botschaft hoffentlich rausgehen zu können, wie wir das Ganze tatsächlich adressieren können. Aber bevor wir jetzt einsteigen in die Diskussion, möchten wir an dieser Stelle erstmal wieder ein großes Dankeschön an euch, an unsere Hörer-Community loswerden. Wir bekommen sehr viele Kommentare, wir bekommen Mails, wir bekommen sehr, sehr viele Nachrichten auch mit Themenvorschlägen und Feedback. Und das freut uns natürlich super, super stark, dass wir da so eine hohe Resonanz merken. Und es macht uns auf jeden Fall richtig Spaß, mit euch über die Zukunft zu diskutieren.
Ja, und vielleicht an der Stelle der kleine Reminder, wenn euch unser Podcast Outer Time gefällt, abonniert ihn weiterhin, gebt uns gerne auch eine Bewertung. Gerade bei Apple habe ich gesehen, wir haben deutlich mehr Leute, die hören, als eine Bewertung abgegeben haben. Also gebt euch einen Ruck, hilft sicherlich auch unserer Sichtbarkeit und auch über diese doch wichtigen Themen eine breite Aufmerksamkeit zu bekommen und wir freuen uns auf eure Kommentare und auf weitere Themenvorschläge.
Ja, und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, dann könnt ihr eine Mail an audetime@iem.fraunhofer.de schicken und wir lesen dann wirklich jede Nachricht, auch bei 55 Grad im Schatten.
Ja, und wenn wir beide nicht antworten, dann weiß ich jemanden, der auf alle Fälle antwortet, das ist nämlich Ricarda, die wir mal an dieser Stelle auch mal erwähnen sollten und ihr mal danken sollten. Ricarda ist diejenige, die hier die Themen aufnimmt, das plant in ständige Abstimmung zwischen Podstars, Fraunhofer, zwischen uns und allen Anfragen steht. Also vielen lieben Dank für deinen Support und dafür, dass du sicherstellst, dass Tommy, aka unser Late Man, auch pünktlich zu den Aufnahmeterminen schafft. Obwohl, heute sind wir gleich
spät gekommen. Ja. Immerhin. Ja, wir wollen zu Anfang, wie üblich, erstmal ein paar Begrifflichkeiten klären und wir schauen uns an, welche Begrifflichkeiten, welche Terminologien gibt es denn im Kontext von Klimawandel?
Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder mein Lateinbuch rauspacken oder über welche Begriffe möchtest du heute sprechen?
Also ich habe mir IPCC aufgeschrieben, das 2-Grad-Ziel, CO2-Äquivalente, Scope 1, 2 und 3. Ich bin mir da nicht sicher, ob das jetzt Latein ist oder ob das aus dem Bullshit-Bingo der Corporate-Welt stammt.
Ja, es klingt schon weniger nach Latein. Ich glaube, das Wörterbuch kann ich heute mal ausnahmsweise zuklappen. Klingt schon eher wirklich so nach Klima-BWL. Aber fangen wir mal mit dem IPCC an, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Das steht für Intergovernmental Panel on Climate Change. Also vereinfacht gesagt, man spricht immer vom Weltklimarat, wenn man es lang haben möchte, der Vereinten Nationen. Also ein internationales Gremium, das seit Jahrzehnten den wissenschaftlichen Stand zum Klimawandel zusammenträgt und regelmäßig in unterschiedlichen Berichten das Ganze veröffentlicht. Und die Berichte, das ist ganz, ganz wichtig und das ist unser Mindset auch für unsere Aufnahme heute, ist, das gilt als Konsens der Klimaforschung. Mhm. Natürlich gibt es auch abweichende Stimmen. Ne? Es gibt sogar Nobelpreisträger, die manche Dinge ganz anders sehen. Aber wenn man sich das mal wirklich anschaut, ist es zum einen so, dass gerade die besagten Nobelpreisträger nicht vom Fach sind, also sind keine Klimaforscher. Und zum anderen sind die Stimmen, die abweichen, also eine extreme Minderheit, die sind also wirklich statistisch fast schon gar nicht wahrnehmbar. Aber weil sie eben eine einzelne Stimme sind und viele Leute sich ja die Augen verschließen davor, kriegen sie dann ein Gewicht. Aber die absolute Mehrheit, und da reden wir nicht von 55%, sondern von 95%+, die sind in diesen Berichten des Weltklimarats einer Meinung und dann geht's um Nuancen. Und wenn wir uns dann in diese Sachen reinschauen, dann geht's da wirklich um die, ich sage jetzt mal, um die Konsequenzen, die tatsächlich das Klimawandel für uns hat. Das ist eigentlich das, was auch der Weltklimarat versucht immer vorherzusehen. Deswegen im Prinzip gestalten die unsere Zukunftsvisionen für unseren Podcast, die wir hier diskutieren können und müssen das letztlich auch dann hier ja beleuchten, was die alles so sagen.
Und der Klimarat, die waren ja auch diejenigen, die dieses 2-Grad-Ziel definiert haben. Kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen, wo das herkommt, wie das entstanden ist?
Also das 2-Grad-Ziel ist nicht direkt vom IPCC Die überwachen das. Also die, okay. die überwachen das, die steuern das, sondern das 2-Grad-Ziel, das ist tatsächlich, das hat die Weltengemeinschaft, also da, ich glaube, Klimakonvent der Vereinten Nationen, also das sind irgendwie knapp 200 Unternehmen wollte ich schon sagen, 200 Länder vor, ja, es muss 2010 gewesen sein, die dieses 2-Grad-Ziel einmal sich darauf committed haben. Und das wurde ja später nochmal aktualisiert oder verbessert auf 1,5. Mhm. Das war jetzt dann 2015, also vor gut 10 Jahren, im Pariser Abkommen. Und der Weltklimarat, der benchmarkt in seinen Berichten eben, wo stehen wir denn da und wie bewegen wir uns da? Und das 2-Grad-Ziel gilt so als das Ziel, um nicht in der völligen Apokalypse zu enden. Also das hat schon gravierende Auswirkungen. Mhm. Also da reden wir sowieso schon drüber. Und aber es gilt so als der Notausgang. Und wenn man sich allein das anschaut, dann sieht das auch nicht besonders gut aus. In den Berichten wird eigentlich immer relativ deutlich, dass schon wenige Zehntel Grad Abweichung nach oben immer wieder zu diesem Extremwetter, zu mehr Schäden, zu viel mehr Problemen führt. Ja, und vor allem für uns jetzt aktuell, aber sicherlich, wenn wir in die Zukunft gucken, für unsere Kinder. Deswegen finde ich das ganz toll, dass deine Tochter sagt, hey, so geht's nicht, weil das sind genau diejenigen, die es ausbaden müssen, unsere Kinder, unsere Enkelkinder. Ja, und ich frage mich manchmal, wenn die Sache jetzt hier völlig schief geht und wir irgendwann mal als ausgestorbene Zivilisation vielleicht mal erforscht werden, was die über uns sagen. Ja. Die sagen, mein Gott, was war mit denen los? Die müssen ihre Nachkommen so gehasst haben, dass sie ihren Planeten zerstört haben. Also es ist wirklich absolut irrational.
Ja, also Massensterben, das bezieht sich ja insbesondere auch auf das aus Massensterben von ökologischen Systemen, der Tierwelt beispielsweise oder auch der Pflanzenwelt. Und da ist halt der Spruch, das erste Massensterben, das durch den Menschen verursacht wurde, das trifft schon hart. Und man hört ja in deiner Ansprache auch einen ziemlichen Appell, dass wir da wirklich besser werden müssen, dass wir mehr tun müssen. Aber lass uns einmal auf die Frage kurz eingehen. Es gibt ja Leute, die sagen, das ist nicht vom Menschen verursacht. Das ist also, ne, Klimawandel schön und gut gibt es, aber hat es schon immer gegeben. Was sagst du dazu? Ne, das klingt zwar vielleicht ein bisschen wie so ein Trollkommentar bei YouTube, aber ich finde, wir können die Frage ja durchaus hier einmal auch in den Raum stellen und beantworten.
Ja, und das ist eine Diskussion. Es gibt diese Meinung und diese Kommentare und auch eine gewisse Verunsicherung, die da geschürt wird. Und klar, die kurze Antwort ist, natürlich ist er menschengemacht, Punkt. Aber so einfach geht das nicht. Das ist auch nicht besonders überzeugend in so einer, ich sag jetzt mal, autistischen Art und Weise, die Leute da damit zu konfrontieren. Aber aus reiner wissenschaftlicher Sicht ist das so gut untersucht. Also es gibt, glaube ich, fast kein Forschungsfeld, was so gut untersucht ist und so belegt ist wie der Klimawandel und dass er eben menschgemacht ist. Also das zu leugnen ist schon schwierig, wenn man sich die Fakten anschaut. Und ich finde, wir sollten es jetzt auch nicht so kompliziert machen, sondern bleiben eigentlich bei dem Kern des Klimawandels. Und das ist der Treibhauseffekt. Hat jeder schon mal gehört, weil man das, der ist ja auch schon, also aus dem 19. Jahrhundert ist der Effekt schon bekannt. Und der ist so simpel und ich merke doch immer wieder, wie viele ihn nicht verstanden haben oder genau verstehen, was das heißt. Was heißt das eigentlich, wie sich die Erde aufwärmt? Und kann es sich einfach ganz einfach vorstellen. Natürlich haben wir Sonnenstrahlen, die erwärmen die Erde. Und das sind aber kurzwellige Strahlen, die gehen durch die Atmosphäre weitgehend ungehindert durch. Und die Erdoberfläche nimmt diese Wärme auf. Als Energie und gibt sie aber dann auch wieder ab, dann als Infrarotstrahlen. Mhm. Und das ist das eigentliche Problem, dass diese Infrarotstrahlen beim Rausgehen aus der Atmosphäre gehindert werden und an diesen Partikeln, insbesondere den Treibhausgasen, CO2, Methan, absorbiert und dann wieder auf die Erde zurückgeschossen werden. Also man muss sich das vorstellen, die Atmosphäre ist wie eine Decke, aber sie ist, und es ist eine dünne Decke und das ist bequem und angenehm für uns. Aber durch den CO2-Ausstoß füllen wir immer mehr Federn und Wolle in diese Decke rein. Und das, jeder, der mal mit einer dicken Winterdecke im Hochsommer geschlafen hat, weiß, das ist nicht angenehm und das gehört, ist nicht schön. Und deswegen ist das der Effekt, der tatsächlich zu diesem Problem führt, dass wir ein stetiges Auferhitzen haben der Erde mit immer mehr Energie. Und das ist menschengemacht. Und das wissen wir deswegen so gut, weil wir seit 1958 das messen. Und zwar auf Hawaii, auf der Mauna Loa Station. Da gibt's die sogenannte Keeling-Kurve, die wirklich also seitdem steil nach oben geht. Da wird gemessen die sogenannte CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Und wir können auch messen, woher, anhand der Signatur des CO2s in der Atmosphäre, woher das CO2 stammt.
Also aus welchen Prozessen?
Aus welchem Prozess es praktisch ausgeschieden ist oder entstanden ist. Und das ist tatsächlich darauf zurückzuführen, dass es überwiegend auf die Verbrennung fossiler Brennstoffe zurückzuführen ist.
Okay. Und es ist nicht nur CO2, sondern es sind verschiedene Substanzen, verschiedene Gase. Methan hattest du schon erwähnt. Deshalb spricht man nicht nur von CO2, sondern oftmals von CO2-Äquivalenten. Da wird im Prinzip der Effekt umgerechnet, wie stark Methan diesen Treibhauseffekt im Prinzip verursacht. Das heißt, da kommt dann dieser Aspekt der CO2-Äquivalenten zustande, ne?
Genau, also CO2 ist sicherlich das größte Treibhausgas, auch was man spricht, aber man hat viele weitere Gase, die eine große Rolle spielen, wie Methan als Beispiel, und dementsprechend versucht man das da mal runterzurechnen, und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Aber am Ende ist es also wirklich reine Physik. Man kann es also physikalisch erklären, was da passiert, ähnlich wie man jetzt sich vorstellen kann, man stellt einen Topf Wasser auf den Herd, erhitzt den, der läuft über und dann kommt man noch und heizt mit dem Föhn von oben sozusagen nach. Warum zweifeln denn immer noch so viele Leute daran? Warum wird das so stark, sag ich mal, polarisierend diskutiert? Warum ist das alles häufig sehr polemisch? Du hast ja gesagt, der wissenschaftliche Konsens ist eigentlich klar. 1988 wurde die IPCC gegründet und 2006 kam der Film An Inconvenient Truth raus von Al Gore. Das war vielleicht stellenweise sehr dramatisch inszeniert, aber inhaltlich hat er ja genau das aufgezeigt. Er hat den Treibhauseffekt beschrieben und ich erinnere mich auch noch gut daran. Ich habe 2012 ein Auslandssemester gemacht in Kanada und da hatte ich auch eine Vorlesung zum Thema Energieumwandlung und unser Professor hat uns damals genau diesen Film gezeigt und das mit uns diskutiert. Und der war damals schon, kann ich mich erinnern, ähnlich fassungslos wie du jetzt im Prinzip. Also wir diskutieren ja jetzt wirklich 20 Jahre später noch gar nicht, ob wir handeln sollten, beziehungsweise wir diskutieren noch, ob wir überhaupt handeln müssen, ob wir überhaupt handeln sollten und anstatt darüber zu diskutieren, was wir jetzt konkret tun müssen.
Ja, es ist genau so. Also wir wissen, was passiert ist, wir wissen, wie es passiert ist, wir wissen zum Beispiel auch, wie CO2 in unserer Atmosphäre verbleibt. Also dass das bis zu 100 Jahre dort verbleibt, bis es wieder verschwindet. Wir wissen aber auch, dass es bis zu 1000 Jahre noch wirkt. Also dieser Hitzeeffekt, dieser Treibhauseffekt noch länger ist. Also all das ist bekannt. Also das ist sehr, sehr gut erforscht, warum es passiert. Wir wissen sogar ziemlich genau, was wir tun müssten. Das ist das Bittere an der ganzen Sache und wie wir es tun könnten. Aber wir handeln nicht oder an vielen Stellen einfach zu langsam. Und das liegt nicht mehr am Mangel der Wissenschaft oder an den Daten, sondern das ist einfach ein Gesamtversagen, ne? Also auf ganz, ganz vielen Ebenen, was wir hier gerade so erleben. Und das erinnert mich so ein bisschen an den Film Don't Look Up. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Der kam ja auch während der Corona-Zeit raus. Da hatte ich mal Zeit, auch zu Hause mal Filme zu gucken. Und in dem Film fand ich das total faszinierend. Ist ja genau dasselbe Szenario. Leonardo DiCaprio als Wissenschaftler, der das entdeckt, beziehungsweise das ja auch dann sichtbar wird. Also jeder sieht diesen Meteorit auf die Erde zukommen und jeder weiß, jedem ist das klar, wenn der einschlägt, ist vorbei. So, und es gelingt nicht, dass man sich zusammenrauft und irgendwas dagegen tut, vielleicht irgendwie noch versucht abzulenken oder dergleichen. Selbst der Wissenschaftler selbst wird dann in diesen Sog der Medien und des Hypes mit reingezogen und ist dann eher mit sich selbst und mit seinem Ego beschäftigt, ob er in genug Talkshows auftritt und das Ganze erklärt, als tatsächlich was dagegen zu tun. Und man zeigt immer so, wenn die Wahrheit so unbequem ist, und ich glaube in dem Fall ist die Wahrheit sowas von unbequem, dann wird sie halt von vielen Leuten einfach nicht mehr zur Wahrheit gemacht, sondern zu einer Meinung. Und bei einer Meinung, da kann man eine Gegenmeinung formulieren. Ich würde natürlich in dem Kontext eher von alternativen Fakten sprechen. Ja. Alternative Fakten sind einfach Lügen, das muss man auch ganz klar sagen. Aber im Klimawandel ist das halt noch genauso wie mit diesem Meteoriten. Wir sehen den auf uns zukommen, wir verstehen ihn komplett und wir sind einfach zu langsam und klar, der Klimawandel ist jetzt auch eine Naturkatastrophe, die ganz langsam kommt. Sie passiert nicht von heute auf morgen. Ja. Und das macht es so schwierig und auch so unbequem. Und ich finde auch einen Begriff immer ganz gut, der kognitive Preis vielleicht, auch für die Leute, sich das einzugestehen. Auch für die Leute, auch für mich jetzt persönlich, ich bin jetzt ja auch über 40. Also ich habe ja auch von dem System gelebt und gut gelebt. Und wir haben uns gerade in Europa es wirklich auch gut gehen lassen. Um sich aber einzugestehen, das war weit über den Verhältnissen. Und wir müssten daran was ändern. Und das fällt uns wahnsinnig schwer, auch das einzugestehen. Also im kognitiven Preis, ich würde das selber eingestehen, diese Realität, das ist, glaube ich, ein super harter Spiegel, in den man reingucken müsste. Und das fällt uns als Gesellschaft noch zu schwer.
Ja, mich erinnert das vor allem an eine Sache, die auch gar nicht so lange her ist, nämlich die Corona-Pandemie. Und da gab es einen Spruch, der da aufgekommen ist. Der stammt gar nicht aus der Corona-Pandemie, der ist schon deutlich älter. There is no glory in prevention. Nämlich etwas zu verhindern, dafür kriegst du meistens keinen Blumenstrauß. Denn dann ist es ja nicht eingetreten. Und die Menschen haben im Prinzip das Gefühl, ja, wozu haben wir das alles denn jetzt gemacht? War doch alles nicht so schlimm. Und ich glaube, das spielt bei diesem ganzen Thema auch natürlich damit rein. Auch die Tatsache, dass viele Leute Klimawandel gleich Hitze setzen, und natürlich heißt der Klimawandel nicht, dass es jetzt überall immer nur heiß ist, ne? Also, sondern ganz im Gegenteil. Es kann halt genau auch dazu führen, dass es an einigen Orten dann deutlich kälter wird, als es jetzt ist. Und genau wie in dem Film Don't Look Up ist es dann so, ne? Man sieht zwar irgendwie die Katastrophe ankommen, man hört davon, aber irgendwie scheint man es nicht zu begreifen wollen, oder man weigert sich aktiv dagegen. Und es gibt einen aktuellen Befund aus dem Copernicus-Bericht. Das ist ein europäisches Überwachungsprogramm für den Klimawandel. Und die haben festgestellt, dass Europa tatsächlich der am schnellsten sich erwärmende Kontinent ist. Das heißt, seit Beginn der Industrialisierung liegt unser Plus an Temperatur jetzt mittlerweile bei 2,3 Grad. Also fast doppelt so hoch wie sogar der globale Schnitt.
Ja, das ging ja auch durch die Presse durch. Ich habe zufälligerweise, vor wenigen Wochen erst einen Comedy-Auftritt von Dieter Nuhr gesehen. Der ist ja wirklich kein Klimaleugner, das ist ja sogar Mitbegründer der Grünen. Aber der hat natürlich...
Hat sich in den letzten Jahren auch nicht unbedingt...
Nee, der hat in die andere Richtung, also er hat sich sehr stark gewandelt, aber um ihn geht's gar nicht. Aber er hat das, bin ich jetzt auch kein großer Fan, aber er hat, weil er gerade da über das Thema Klima gesprochen hat und hat gerade diese Schlagzeile aus dem Copernicus-Bericht. Mhm. Und dann hat er natürlich gesagt, Moment mal, das könnte man für jeden, hat auch die Schlagzeilen der anderen Länder gezeigt. Also es gab genau dieselbe Schlagzeile in China, in den USA, in Afrika, überall. Weil man natürlich jeden Kontinent für sich nimmt, ist er immer stärker wärmt, weil bei den anderen werden ja die Meere mit reingerechnet. Das ist aber nichts, das muss man nicht machen. Das ist auch im Bericht selber nicht durchgängig so. Die haben das halt noch so verstärkt, weil die Meere erwärmen sich langsamer. Das ist klar. Wenn man rein nur die Binnenmasse, sage ich jetzt mal, nimmt, dann ist es das Binnenland. Dann ist es schon so, dass in Europa da einiges gerade passiert. Wir aber in so einer gemäßigten Zone sind, dass wir ja diese Temperaturunterschiede grundsätzlich gewohnt sind. Wir haben heiße Sommer schon immer gehabt. Wir haben auch mal Winter, mal kältere Winde. Wir haben Jahreszeiten, ne? Da merkt man diese Sachen nicht so, und auch bis so Kippeffekte eintreten, also dass Dinge passieren, die nicht mehr umkehrbar sind.
Ja.
Das ist dann aber schon anders in so Regionen wie Sibirien, wenn der Permafrostboden da so auftaut, oder die Antarktis, wenn das Eis mal weg ist, das kommt da nicht mehr wieder. Und das sind Regionen, die viel, viel empfindlicher sind, die haben wir aber nicht täglich vor den Augen. Und die betreffen uns nicht. Und das fällt uns dann, glaube ich, so schwer. Aber ich finde schon, jetzt haben die meisten Physik nicht so positiv in Erinnerung, aber Wärme, das, was dort entsteht durch die Sonne, das ist Energie. Und wir laden den Planeten, das System Erde, den Planeten immer weiter mit Energie auf. Und das muss doch jedem klar sein, das kann nicht unendlich sein. Und wo geht diese Energie hin? Sie muss ja sich irgendwo mal entladen. Und genau das ist das, was passiert. Und da wundern wir uns drüber. Aber es ist physikalisch eigentlich relativ simpel. Denn Hitze ist Wärme und Wärme ist Energie. Und damit muss irgendwas passieren. Und dieses System immer weiter aufzuladen, das, glaube ich, das müsste eigentlich jedem klar sein, dass das nicht so schlau ist, ne?
Ja, wir brauchen ja eigentlich gar nicht Genie und unser Gedankenexperiment, um in die Zukunft zu schauen, sondern die Wissenschaft liefert ja tatsächlich auch sehr, sehr viele Szenarien, wie das Ganze in 10, 20, 30, 40, 50, 100 Jahren aussehen könnte. Was glaubst du denn? Was ist denn am wahrscheinlichsten?
Ja, da sind sich sogar viele verschiedene Studien relativ einig. Also wenn man sich durch die Recherche reingeht, sieht man, dass das 2-Grad-Ziel nicht zu halten ist, nicht dauerhaft. Also bei den meisten geht man davon aus, zwischen 2,4, 2,7. Ich finde es auch immer so schwierig, da so auf ein Grad, Komma.
Es ist ja auch die mittlere Temperatur, das muss man sagen. Ne? In den Spitzen kann das dann natürlich ganz, ganz anders sein.
Ganz, ganz andere, und auch in anderen Regionen. Also es ist gemittelt über alle Regionen. Und das ist das, was aber zu erwarten ist als globale Erwärmung bis 2100. Und das sagt der IPCC-Synthesebericht, das sagt die International Energy Agency, das wird auch im Climate Action Tracker so genau dieser Korridor eigentlich beschrieben, und die Konsequenzen sind knallhart. Also wir kriegen jetzt keinen Urlaub mehr in Italien, sondern wir kriegen Urlaub eigentlich so in Mordor. Also extreme Hitze. In Deutschland alleine fünfmal mehr Tage, als wir bisher haben. Wir haben ja schon einige, über 35 Grad. Also kaum auszuhalten. Auch wenn man sich mal guckt, so Hitzetote und so. Das haben wir hier vielleicht gar nicht so auf dem Schirm. Ja. Aber das kommt auf uns zu. Und über südliches Europa, da bin ich wirklich der Meinung, da bewegen wir uns in Richtung der Nordsahara.
Auch hier Versagen von Infrastruktur. Ich glaube, das ist ein Thema, da wird einfach nicht viel drüber gesprochen. Wir sehen das jetzt, es passiert halt jetzt schon. Ja. Wenn wir fünfmal mehr solche heiße Tage haben,
ich sag nur, zu erwarten. Deutsche Bahn und Klimaanlage. Also da
stimmt,
gibt's,
das gab's auch.
Das gab's auch. Also das, da müssen wir, also vielleicht für uns als Ingenieure
wobei,
ist es vielleicht
wobei, ja, der Deutsche und die Klimaanlage ist noch haben ein einen schweren Stand. Ja.
So ist es. Aber alleine, wenn wir nicht nur über die Hitze sprechen, dann gibt's das Thema Meeresspiegel. Das ist vielleicht nicht so extrem, weil es nicht so schnell passiert, wie viel manchmal denken. Aber natürlich werden wir einen Anstieg des Meeresspiegels haben. Und ich habe das neulich im Fernsehen gesehen. Es gibt einen Staat, Kiribati heißt der. Ich kannte den so vage mal gehört, ein Inselstaat im Pazifik. Ich kannte den, weil es, glaube ich, der Staat ist, wo die feiern als erstes Neujahr. Also sind wir praktisch da noch östlich von Australien. Mhm. Und da geht man davon aus, dass sie bis 2050 untergegangen sind. Und dann denkt man sich, mein Gott, was macht man da? Sand aufschütten wie in Holland oder auf Sylt oder so. Nee, die machen so Zeitkapseln, um ihre Kultur aufzubauen. Die haben sich damit schon abgefunden.
Okay.
So, und jetzt denkt man, da wohnen vielleicht 20 Leute oder so. Ich weiß nicht, es sind weit über 100.000 Leute, die da wohnen. Also das ist schon heftig. Und wenn man das auch mal zu Ende denkt, sind da wahrscheinlich fast bis zu 1 Milliarde Menschen dann davon betroffen, wenn wir die Küsten nicht mehr bewohnbar haben durch Wasser. Da fällt, glaube ich, irgendwie 12-13% des Bruttoinlandsproduktes aktuell weg, weil wir ja sehr viel, auch große Städte an den Küsten haben, wo viel Wirtschaft, Industrie ist. Also ich glaube, es sind so alles so Effekte, die halt so langsam auftreten, die schon schwierig sind. Die Qualität des Wassers wird immer schlechter. Wir werden aber auch vor allem weniger Wasser haben. Also es wird einfach trockener und in manchen Regionen halt ganz extrem. Und das ist, da kann man dann kaum noch leben, kaum ernten, was ich sage jetzt mal, Kultivierung des Bodens ist kaum möglich. Aber auch die einzelnen Ökosysteme. Das Meer erholt sich zwar immer sehr gut, das kennen wir, aber das sind Effekte, die dann an manchen Stellen einfach tatsächlich kippen, ne, und die wir nicht umführen können. Und auch für die Wirtschaft, nicht nur an den Küsten, sondern insgesamt rechnet der Weltklimarat damit, dass wir vom gesamten Bruttoinlandsprodukt tatsächlich da nach unten uns orientieren müssen. Das ist schon verrückt, weil wir einfach damit gar nicht so in der Lage sind zu wirtschaften mit so einem Klima.
Es gibt noch ein Beispiel, an dem das sehr deutlich wird. Das ist der Golf von Mexiko. Ja, wir nennen den noch so. Der ist jetzt wohl der wärmste Spot in der nördlichen Hemisphäre und hat letzten Sommer sogar über 30 Grad Wasseroberflächentemperatur gehabt, über mehrere Wochen. Und das verursacht in der Folge halt viele klimatische Situationen, Tropenstürme. New Orleans sinkt wohl bis zu 1 Zentimeter pro Jahr ein. Sauerstoff im Wasser geht runter. Und in der Folge haben wir dann weniger Fische, weniger Schrimps im Wasser. Also das hat alles natürlich Effekte, ne? Also auch vielleicht nur 1 Grad, 2 Grad mehr klingt erstmal wenig, aber die Auswirkungen sind teilweise sehr, sehr drastisch.
Deswegen verstehe ich diese ganze Aufregung, diese Namensgebung gar nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass das ein Gewässer ist, was total unkritisch ist, sondern ganz im Gegenteil. An dem sieht man eigentlich die Klimafolgen am besten. Mhm. Ne? Und wenn Donald Trump das mit seinem Namen versehen möchte, bitte. So, also dann ist das so, weil das ist tatsächlich sehr schön. Dann gibt es noch andere Effekte wie die Abschwächung der Strömung oder bis hin zum Atlantikstrom, was aber jetzt noch mehr Faktoren hat, wo wir über noch ganz andere Probleme sprechen, was wirklich massive Auswirkungen hat. Da reden wir nicht nur über klimatische Probleme, sondern auch über Veränderungen der Salzgehalte und dergleichen, was dann also Ökosysteme richtig zerstören lässt, was wir maßlos unterschätzen, weil es halt einfach nicht so für uns so deutlich ist oft.
Okay, also wir haben jetzt schon in der ersten Hälfte direkt klar gemacht, da kommt was auf uns zu. Und jetzt lass uns doch einmal den Blick nach vorne werfen und sagen, was können wir denn jetzt aktiv wirklich tun? Wie können wir das Ganze vielleicht abfedern? Was können wir für Dinge unternehmen, um uns darauf besser vorzubereiten? Ist das alles wirklich so drastisch, wie wir es jetzt gerade gezeichnet haben?
Ja, unabhängig davon, glaube ich, jetzt fühle ich mich auch wohler. Ich meine, wir sind ja mehr so die die Technik-Nerds, lass uns mal über so technische Möglichkeiten sprechen und uns da austauschen. Und da hat ja das Gedankenexperiment schon einiges hergegeben. Mhm. Ich habe das mal so mir ein bisschen mitnotiert, weil es nicht wahnsinnig viel, manchmal auch so ein bisschen lächelt man drüber, aber ich finde das immer ganz schön, dass man da so den Speer nach vorne wirft. Ja. Aber als erstes diese Kühlbubbles im Anzug, ja, ne, mit dem man so irgendwie 25 Grad Temperaturunterschied macht mit Luftfilter gegen Staub. Ja, das ist spannende Idee, ne?
Definitiv, ja. An der Stelle muss ich auch nochmal sagen, die Soundeffekte waren heute wieder auch hervorragend. Also ich habe mich da so sehr, sehr gut in diese Lage versetzen können mit den Bubbles und allem drum und dran. Ist auf jeden Fall super spannend, weil es sind Technologien, wie ich am Anfang gesagt habe, über die man jetzt nicht so jeden Tag nachdenkt. Ne?
Nee, auf keinen Fall. Oder auch das Thema der unterirdischen Ressortanlagen. Ne?
Ja, die Erdkühlung. Dann kommen wir wieder zu Arrakis. Ne?
Ja, genau. Und dort nutzt, das passt ganz gut. Oder halt die Cooldoms. Da muss ich jetzt wirklich richtig schmunzeln. Die Cooldoms. Ich gehe an den Strand und bin so in so einer Kuppel.
Das ist aber, glaube ich, gar nicht weit hergehört. Gibt es sowas nicht sogar in Dubai, glaube ich, schon? Also so in der Art, da spielt sich das Leben doch auch weitestgehend indoor ab mit entsprechender Klimatisierung. Also
das wird wohl so sein, weil dort hat man schon diese Temperaturen. Ich musste da eher so an den, ich glaube, das hat hier Konzi auch so ein bisschen als Gimmick eingebaut, an den Simpsons-Film denken.
Oder als Stephen King, da gab es auch Under the Dome. Das ist auch ziemlich cool, ja.
Ja, aber ich glaube, bei Simpsons war es ja anders. Ne? Bei Simpsons war es ja so, dass da ganz viel, also es ist, glaube ich, in einem Film, wo die, ich glaube sogar Homer, wo die eben ganz viel irgendwas reinschütten, irgendwelche Chemikalien in so einen See und dann kommt irgendwie die Agency und macht den Dome drauf.
Ja, stimmt,
ne? Sperren euch weg. Also sind schon ein paar Dinge und ich glaube, die Dinge, die aber tatsächlich ein Thema, was schon sehr realistisch in Erprobung ist von den ganzen Dingen, ist das mit den künstlichen Wolken. Mhm.
Das glaube ich jetzt Geoengineering.
Das sind wir schon beim Geoengineering, also künstliche Wolken, die man in die Luft setzt. Und ich war Ostern, war ich mal wieder in meiner fränkischen Heimat und während meine Frau mit ihren Partyfreundinnen hier beim Pancake-Essen war, habe ich die Jungs genommen und bin mit denen schön ins Zukunftsmuseum gegangen. Ist relativ neu dort, ist eine Zweigstelle hier des Deutschen Museums aus München. Ist ganz, ganz toll. Also ich war jetzt schon zweimal dort. Und jetzt aber schon so mit dem Hintergrund des Podcasts auch mal so zu gucken, einfach mal, welche Themen da sind. Ich bin direkt ab so in diese Ecke Zukunft der Umwelt und da gibt es auch Nahrung, also ganz spannende Themen, die da drin haben. Und
ja, müssen wir auch machen, Zukunft der Nahrung.
Das wird, glaube ich, auch, ja, das ist ein super spannendes Thema. Also Santino ist dann irgendwie geschockt an irgendeinem Keks, der aus Menschen erstellt wird, aber lassen wir das mal. Wäre wohl sehr nachhaltig.
Soylent Green.
So ist es. Und aber das Geoengineering, das war tatsächlich ein schönes Thema dort. Und beim Geoengineering, da geht es praktisch um so, ja, sagen wir mal, gezielte, auch zum Teil großskalige technische Eingriffe in das Erdsystem. Mhm. Also um vor allem jetzt das vom Menschen verursachte Erwärmen des Klimas abzubremsen und die Folgen ein bisschen abzufedern. Also wir schrauben da jetzt nicht nur an Windrädern zukünftig und an erneuerbaren Energien oder an CO2-Reduktion, sondern wirklich darin, dass wir sagen, okay, wir versuchen mit technischen Mitteln, ich sage jetzt mal, am globalen Thermostat zu drehen. Mhm. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Arten von. Das erste ist, man versucht, CO2 wieder aus der Atmosphäre herauszuholen und langfristig zu binden. Das wäre so die erste Art von Möglichkeit
im Geoengineering. Carbon Capture, ne?
Genau, da bist du, glaube ich, gut im Thema, kannst du, glaube ich, ein bisschen ausführen. Und das zweite, das fand ich da auch, aber das, was mich viel mehr, das erste kannte ich, das zweite, das kennt man auch und dazu gehören auch die Wolken dazu. Also man versucht wirklich irgendwie abzudunkeln und zu reflektieren und zu absorbieren, die Sonne. Dass man diesen Effekt dann praktisch in der Ursache, was jetzt falsch klingt, weil Ursache ist nicht die Sonne, sondern ist ja notwendig, aber es ist praktisch der Beginn des Prozesses zu mindern. Das können aber auch Aerosole in der Atmosphäre sein. Neben Wolken gibt es auch sowas wie Microbubbles, die aus dem Wasser kommen, um eben die Erwärmung des Wassers dann zu reflektieren, also in Ozeanen oder gar so Spiegel, die man im Weltall aufbauen könnte, um praktisch noch bevor es in die Atmosphäre eintritt, die Sonnenstrahlen zu agieren. Also schon abgefahrene Sachen.
Hatten wir übrigens in einer vorherigen Folge ja schon, zwar mit einem anderen Ziel, nämlich um so Solaranlagen in der Nacht zu besonnen sozusagen. Dual Use, man dreht die um und reflektiert quasi tagsüber die Sonne weg, wenn man die Erde beschatten will. Aber also
ja, ich finde diese Beispiele, also die sind
klingt abgefahren.
Die klingen erstmal abgefahren, aber es zeigt ja vielleicht zum einen vielleicht auch schon, wie verzweifelt wir vielleicht hier sind, aber vor allem, dass wir immer noch hier eine Bevölkerung von cleveren Menschen sind, von Ingenieuren, und wir müssen halt gucken, welche von diesen Lösungen aber selbst wiederum nachhaltig sind. Weil da habe ich mir oft dann Gedanken gemacht, okay, wenn ich jetzt irgendwelche Teile wieder in die absorbiere, welche Konsequenzen hat das wieder? Ja. Ne? Also das, man muss das auch durchdenken, weil da hat man jetzt ja nicht so eine Trial-and-Error-Phase.
Ja. Ja, das ist, ich halte das auch für hochkomplex und schwierig, weil man gewisse Folgen natürlich nur super schwer abschätzen kann. Aber ich finde es gut, dass wir uns darüber Gedanken machen, dass wir versuchen, Lösungen zu finden in der gesamten Breite. Und wir, du hattest ja das Thema Carbon Capture schon angesprochen. Ich habe mich da auch ein bisschen nochmal informiert. Das ist auch nicht mehr so neu. Also es geht halt darum, CO2 aus der Atmosphäre quasi zu entnehmen und irgendwo zu speichern. Deshalb spricht man von Carbon Capture and Storage auch. Das wird dann abgekürzt mit CCS. Und das gibt's schon für diese Anwendung seit den 80er Jahren, wo die ersten Versuche durchgeführt wurden. Ende der 90er Jahre sind dann die ersten wirklich Produktivsysteme in Betrieb gekommen, zum Beispiel in Norwegen. Und das Problem dabei ist aktuell die installierte Kapazität, die liegen halt deutlich darunter, was wir eigentlich bräuchten. Und gleichzeitig, die verbrauchen halt mehr Energie, mehr Wasser. Das heißt, man hat immer einen Overhead mit dabei. Und das ist einfach etwas, was sich aktuell wirtschaftlich nicht wirklich rechnet, weil es auch keine Incentivierung wirklich gibt. Also theoretisch ja, ne? Es gibt ja diese Scope-Betrachtung, die ich auch am Anfang erwähnt hatte, wo man halt die, sag ich mal, die eigenen direkten Emissionen hat, man hat die eigene Stromerzeugung betrachtet und man hat natürlich entlang der gesamten Wertschöpfung, entlang des gesamten Lebenszyklus von Produkten dann die Betrachtung, wie viel Emissionen zum Beispiel entstehen. Und das ist so bei diesem Carbon Capturing, obwohl das sehr hoffnungsvoll betrachtet wurde, da ist auch die Innovationssituation wohl in den Keller gegangen. Also wenn man sich anguckt, die Patentanmeldungen sind drastisch zurückgegangen in den letzten Jahren. Und das sieht halt irgendwie ein bisschen düster aus, ne? Dass das scheinbar keine wirkliche Lösung zu sein scheint. Auch die IPCC sagt dennoch, wir brauchen das auf jeden Fall.
Ja, ich denke, das Problem dabei ist, dass das ja eher punktuell ansetzt. Also da, wo man CO2 erzeugt, setzt das an. Und ich denke, noch spannender werden dann Verfahren sein, die eher darauf ansetzen, es globaler zu betrachten, CO2 wieder rauszuziehen.
Ja, das also Problem ist halt, dass du diese Energie brauchst. Das heißt, du hast es meistens
das ist das Problem. Das Problem hast du immer. Aber dass man eher sagt, okay, wir versuchen stärker auf Biomasse zu gehen, um CO2 zu binden in Holz, in Pflanzen, alten Blüten, wird ein Riesenthema sein, noch weiterhin zu bekommen. Also ich glaube, da gibt es noch Dinge, die wir noch nicht ausprobiert haben, die man auch gehen kann. Aber grundsätzlich bin ich bei dir. Also die Logik muss sein, erstens vermeiden, zweitens dann reduzieren, binden und drittens als letzte Option dann so den Spiegel im Weltall aufstellen.
Ja, das haben wir ja selber tatsächlich vor einigen Jahren schon mal aufgeschrieben. Also wir haben ja für unsere Region hier, für Ostwestfalen-Lippe, eine Strategie geschrieben mit dem Titel Industry Zero. Und da haben wir ja genau so drei Handlungsfelder aufgezeigt, was das ganze Thema Klimawandel angeht. Also wir hatten das genannt Mitigation, Adaptation und wir hatten noch das Thema Resilienz mit aufgenommen. Mitigation sind wirklich alle Maßnahmen, die eine Reduzierung von Emissionen bewirken soll, also die wirklich dafür eingesetzt werden, damit wir es schaffen, den Klimawandel abzuschwächen. Adaptation zielt darauf ab, dass wir uns selber darauf vorbereiten und anpassen, ne? Also dass wir sowohl infrastrukturell als auch gesamtgesellschaftlich Dinge verändern, um zu sagen, okay, wir können nicht mehr so weitermachen wie bisher, weil einfach das Klima sich ändert. Das heißt, wir müssen neue Konzepte uns überlegen, Cool Domes beispielsweise oder. Und das Thema Resilienz ist sicherlich etwas, das geht dann nochmal weiter nach vorne, nämlich das Bestreben danach, dass unabhängig davon, welche externen Einflüsse jetzt auf uns einwirken und auch, sag ich mal, in kürzester Zeit unerwartet auf uns einwirken, dass wir schnell uns wieder erholen, dass unser System schnell wieder leistungsfähig ist. Das ist sozusagen eigentlich so der ideale Grundzustand, wenn man sagt, man hat ein resilientes System. Ja, das ist etwas, da haben wir uns schon vor vielen Jahren Gedanken drüber gemacht, aber so richtig weitergekommen sind wir auch nicht, oder?
Ja, also du zielst ja, wir haben das ja bei Itzovel als Technologiecluster mal so als eine Industry Zero Strategie definiert und muss dazu auch sagen, das ist schon auch durch die Industrie getrieben, die da Gas geben, aber ich denke, in den letzten Jahren hat das, oder in den letzten zwei Jahren, wieder ein bisschen so an Dynamik verloren. Aber das Thema an sich bleibt natürlich. Mhm. Das bleibt auch für die Wirtschaft ist das, hat das, glaube ich.
Ja. Also die Unternehmen sagen ganz klar weiterhin, dass das
es ist
klar
so, es hat politisch, Strategie. Politisch ja. Hat es etwas an Bedeutung verloren.
Genau, politisch hat es auf jeden Fall an Bedeutung verloren.
Jetzt muss man gucken, jetzt ist die Ampel nicht mehr an der Regierung. Ob jetzt
ausgefallen.
Die Ampel ist ausgefallen erstmal. Was sich jetzt tut, das wollen wir nicht bewerten und wollen es auch wenig politisch machen. machen, aber geliefert werden muss noch bei dem Thema. Mhm. Sonst wird das uns danach doppelt so hart treffen. Ja. Also bin ich komplett dabei und deswegen bin ich da schon eher der Meinung, dass schon einiges passiert, aber diese gesamte Strategie dahinter, die passiert nicht.
Ja, das vermisse ich auch so ein bisschen. Und zwar, da kommt wieder die Polemik ins Spiel. Also ich habe das Gefühl, man kann über dieses Thema ganz schwer sachlich diskutieren, weil man so sehr schnell abdriftet und in ein politisches Spektrum gedrängt wird, beziehungsweise ja. Dann die Meinung wirklich aus den extremen Enden des Spektrums meistens zu hören bekommt.
Das ist genau so. Ich meine, guck mal, jetzt haben wir einige Folgen aufgenommen hier im Podcast und die Folge, wo wir am meisten auch hartes Feedback bekommen haben und auch, sag ich mal, Kommentare, mit denen man konstruktiv nichts anfangen konnte, war bei dem Thema Energieexplosion. Ja, und bei dem Thema sind wir aber hier ja auch genau. Also wenn ich jetzt gerade an die Region auch denke, wir haben ja hier sehr viele, die aus dem Elektrifizierungsbereich oder aus der Elektroindustrie auch kommen. Und hier gibt es ja auch so die Vision, ich bin ja auch im ZVI oft unterwegs und sitze so in der Jury für den Innovationspreis. Da gibt es ja diese Vision der All Electric Society, also dass man wirklich alles elektrifizieren müsste. Und dann sind wir aber eigentlich schon wieder bei unserer zweiten Folge, auf die wir da eigentlich fast schon verweisen können. Und dafür sind natürlich wiederum andere Anstrengungen dringend notwendig, um dorthin zu kommen, weil bis jetzt ist das auch erstmal eine Vision. Auch wenn man gleich hier, wenn man mal in der Region ist, in Blomberg, kennt jetzt wahrscheinlich nicht jeder, ist aber unter anderem der Sitz von Phoenix Contact, der Firma, die haben einen ganz tollen All-Electric Society Park aufgebaut, wo man viele von diesen Dingern wirklich sich anschauen kann. Also wirklich kein Showroom, sondern Dinge, wie wirkt das auch zusammen, wie verlagert man auch die Bedarfe. Es geht ja wirklich nicht darum, immer mehr von allem, sondern auch, wie gleichen wir es besser aus. Also ich finde das ganz, das wäre schon so ein, ist schon so ein schönes Mini-Abbild unserer elektrischen Energiezukunft. Kann man auch mit Kindern machen.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin noch nicht da gewesen. Ich muss mir das auf jeden Fall anschauen. Hab davon natürlich jetzt schon sehr häufig gehört und die Vision an sich halte ich auch für absolut richtig. Klar, die Zweifler würden sagen, ja gut, dann passiert uns das gleich wie jetzt in Portugal und Spanien und wir haben den Stromausfall und nichts läuft mehr. Ehrlicherweise muss man dazu sagen, dazu kann man auch nochmal in unsere zweite Folge reinhören. Wir brauchen natürlich ein stabiles Netz. Also die Netze müssen natürlich das aushalten können und die Netze müssen ausgebaut werden. Das ist ganz klar. Und letztendlich ist es so, ohne Strom geht nirgendwo auf der Welt irgendwas. Also unabhängig davon, ob wir jetzt die All Electric Society schon haben oder ob wir noch Energie aus fossilen Brennstoffen beziehen, wenn das Netz kaputt geht, dann ist es unabhängig.
Ja, und jetzt mal das Beispiel in Spanien, Portugal. Also bei mir ist es jetzt, ich will nicht sagen deswegen so, aber ich habe es von einigen auch gehört, aber ich selber höre jetzt auch Bestellungen, Photovoltaik und Energiespeicher endlich. Wir haben schon darüber geredet. Und ich habe auch andere gehört, die gesagt haben, ja genau deswegen bestelle ich das jetzt, ne, um auch eine gewisse Eigenautarkie überhaupt zu erreichen. Also diese Technologien bieten das ja genau. Ne?
Da muss man aber aufpassen. Ne? Also nur weil du eine PV-Anlage und einen Wechselrichter hast, hast du noch keine Autarkie, sondern du musst auf jeden Fall Systeme haben, die dafür ausgelegt sind, dass die auch isoliert betrieben werden können.
Ne? Genau, also da gibt es auch, das habe ich jetzt auch erfahren müssen, so eine Wärmepumpe und dergleichen. Aber gut, lassen wir mal das Thema. Aber mit Energiespeicher, also es geht jetzt auch nicht, wenn jetzt ein Stromausfall ist und ich befürchte nicht, dass wir einen haben werden in Deutschland, da bin ich nicht so negativ und das ist jetzt auch nicht mein primärer Grund ist, ich möchte sparen und etwas für die Umwelt tun und kann es letztlich in dem Fall tatsächlich gut vereinen.
Ich würde aber behaupten, wahrscheinlich ist der Absatz von Dieselgeneratoren jetzt auch einmal kurz in die Höhe geschossen, nachdem das passiert ist.
Das mag so sein, aber wenn ich keinen Diesel mehr habe, dann kann ich es nicht betreiben, während ich mit meiner Photovoltaik auf dem Dach noch Pizza
ist auf jeden Fall deutlich attraktiver aus meiner Sicht.
Ne? Ja, definitiv.
Ja, wenn wir aber jetzt nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, denn wir haben ja in der zweiten Folge, Energiefolge auch gesagt, ne, der Energiebedarf scheint ja zu steigen. Und es ist ja so, künstliche Intelligenz führt aktuell dazu, dass unser Energiebedarf einfach ins Unermessliche zu steigen scheint. In den USA werden Datencenter und über der ganzen Welt werden riesige Datencenter aufgebaut, die natürlich auch einen enormen Energiebedarf haben. Und das ganze Thema Klimawandel ist irgendwie dadurch stark verdrängt worden, muss man sagen. Also ich bin grundsätzlich immer noch optimistisch, dass ich glaube, die erneuerbaren Energien werden sich allein aus Kostengründen schon durchsetzen. Also dass selbst ohne großartige politische Aktionen, glaube ich, wird sich das durchsetzen, aber dann eben deutlich langsamer, als wenn man das entsprechend incentiviert. Und aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, am Ende kommen wir da an und es ist too little too late. Ich habe mir auch schon scherzhaft überlegt, ich mache mal den Kältemittelschein, dann kann ich in Zukunft auch Klimaanlagen installieren, denn ich bin mir wirklich zu 100% sicher, das ist ein Job, der wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf jeden Fall gefragt sein, denn wir werden selbst in Deutschland es bald ohne Klimaanlage wahrscheinlich nicht mehr aushalten und uns dann freuen, wenn wir sehr schnell diese Geräte installiert bekommen. Und ich glaube, selbst wenn wir die KI weiterentwickeln, wenn die ersten Roboter, die ersten humanoiden Roboter auf den Markt kommen, der Beruf des Klempners, der ist erstmal noch einige Zeit gesichert.
Gesichert. Ja, das ist schon verrückt, wenn wir über KI immer nachdenken. Also ich habe das neulich gelesen, man munkelt bei Colossus, das ist ja das Hochleistungsrechnungscenter von XAI, also ja. Jetzt haben wir doch wieder Elon Musk. Ne?
Ach hat, ja, das hat man gar nicht drauf, Bingo.
Da drin. Und da munkelt man, dass man für die Energieversorgung 1 bis 2 Atomkraftwerke braucht. Und zwar in der, in der Dauerlast. Ne? Was natürlich da auch gut funktioniert, weil die nachts dann auch laufen, ja, und rechnen. Also da gibt's tatsächlich, muss man wahrscheinlich sagen, dass das gar nicht so abwegig mit dem Betreiben von Atomkraftwerken und KI. Mhm. Aber auch da müssen wir ja zur Vernunft kommen. Wir können ja ständig immer die Berechnungen so vielleicht auch doppelt und dreifach machen. Auch da müssen wir uns irgendwann zu Lösungen, zu Commitments einlassen.
Da habe ich tatsächlich vor kurzem auch, ich höre mir auch einen Podcast an von der New York Times, Hard Fork heißt der, und da war eine Autorin eingeladen, die hat jetzt wirklich ein Buch darüber geschrieben, über OpenAI und das Ganze auch sehr kritisch beleuchtet, also die Entstehungsgeschichte, so die Ambitionen von OpenAI, und da kam auch diese Diskussion auf, dass, also sie ist der Überzeugung, es muss andere Wege geben, diese Hochleistungs-KI-Modelle zu trainieren, man muss vielleicht eher an den Algorithmen schrauben, als an dem einfach hochskalieren. Und ich fand das super spannend, dazu zu hören, weil ich natürlich sehr tief in dieser Bubble drin bin, aber ich höre immer gerne halt unterschiedliche Sichten auf das Thema und Meinung. Und ich glaube auch, also beliebig hochskalieren werden wir eh nicht können. Da wird irgendwann die Physik natürlich einfach uns einen Strich durch die Rechnung machen, weil wir dann so viel Energie vielleicht gar nicht mehr bereitstellen können. Ja, aber grundsätzlich ist es schon so, das Thema scheint irgendwie in den Hintergrund gerückt zu sein. Und ein guter Freund von mir, der hat immer gesagt, in der Gefahr und Not ist der Mittelweg der Tod. Ich muss aber sagen, bei diesem ganzen Thema Klimawandel, ich habe irgendwie so das Gefühl, wir müssen einen sinnvollen, oder nicht einen, aber wir müssen sinnvolle, machbare Strategien entwickeln, die sowohl von oben herab ein Stück weit auch strategisch fundiert und mit langfristiger Sicht entwickelt und dann in die Breite getragen werden, als auch von unten bottom-up. Also jeder Einzelne kann was dazu beitragen. Wobei ich persönlich echt kein Freund von, sag ich mal, Selbstgeißelung bin und, sag ich mal, das Ganze auf die Spitze zu treiben, weil ich glaube einfach, dass als Mensch, wenn du einen gewissen Wohlstand erreicht hast, diesen Wohlstand dann wieder komplett zurückzudrehen, das wird am Ende auch zu einem kompletten Kollaps der, sag ich mal, der Gemeinschaft dann führen. Ne? Also dass man plötzlich all das, was man erreicht hat, irgendwie wieder einreißt. Das kann es auch nicht sein. Aber ich habe mir mal angeguckt, so die 4 effektivsten Maßnahmen, die jeder Einzelne wohl tun kann. Immer wohlwissend, ne? Ich halte das nicht für die alleinige Strategie, die wir fahren können, sondern es muss sehr viele systemische Änderungen geben und es muss auch sehr viel Innovation geben, die wir im Prinzip gemeinschaftlich stemmen. Aber jeder Einzelne von uns kann tatsächlich relativ viel schon bewirken, wenn man den eigenen CO2-Fußabdruck senken möchte, denn das hat tatsächlich, das hätte auf jeden Fall in der Theorie eine große Wirkung. An erster Stelle ist Verzicht auf ein Auto. Also wenn man das Auto einfach stehen lässt und das nicht mehr benutzt, das hätte fast den größten Effekt. Dann auch an zweiter Stelle ist das Thema Fliegen. Ja, also dass man sagt, okay, ich fliege vielleicht etwas weniger. Das zum Beispiel würde mir persönlich jetzt gar nicht so wehtun, weil ich in den letzten Jahren ohnehin gar nicht geflogen bin. Aber klar, ne, das ist immer eine sehr persönliche Einschätzung. Manche wollen vielleicht auf die Konferenz nach Hawaii fliegen, ne, auf die Klimakonferenz.
Soll es geben.
Und dann gibt es aber auch noch den Bezug von Ökostrom. Das ist, glaube ich, das Allereinfachste. Ne? Also wenn man, sag ich mal, nicht jeden Cent umdrehen muss, einfach 100% Ökostrom einkaufen. Das hat auch einen direkten Effekt. Und dann gibt's noch das Thema, hattest du angesprochen, PV-Anlage aufs Dach beispielsweise und Batteriespeicher. Also das sind so Dinge, die man auf jeden Fall, glaube ich, umsetzen kann. Das kann jeder für sich natürlich auch selber bewerten. Genau, eine Sache hatte ich noch vergessen, pflanzenbasierte Ernährung hat auch eine Auswirkung. Also wenn man komplett umsteigen würde, ist natürlich auch eine sehr umstrittene Frage, ist auch sicherlich sehr kulturell behaftet. Ne? Also in den unterschiedlichen Kulturen ist es, glaube ich, sehr unterschiedlich, wie das gesehen wird. In Spanien beispielsweise, glaube ich, würde es den Menschen deutlich schwerer fallen. Da spielt Fleisch und spielen Meeresfrüchte eine ziemlich große Rolle in der Ernährung. Aber letztendlich gibt es auf jeden Fall viele Dinge, die wir als Einzelne tun können und die man auch gemeinschaftlich natürlich tun kann. Und wenn man es gemeinschaftlich tut, dann tut es vielleicht auch viel weniger weh, weil es einfach, sag ich mal, Konsens ist und weil die Dinge dann gar nicht mehr so als Selbstgeißelung vielleicht wahrgenommen werden. Wie siehst du das denn so?
Ich bin da komplett bei dir. Ich glaube, jetzt sind wir da sicherlich Leute, die für Technologie stehen und auch für Lösungen der Technologie. Aber ich glaube, nur mit Technologie, also wenn ich jetzt eins so auch, wenn man dieses Rabbit Hole Klimawandel so mal so richtig einsteigt und sich damit beschäftigt und auch mit den vielen Facetten, die wir hier jetzt ja nur anreißen, und dann wird man auch feststellen, dass es wahrscheinlich nur mit Technik alleine auch nicht zu retten ist. Also wir müssen auch Verhaltensanpassungen machen. Und du hast es gesagt, es wird aber schwer, hier als Gesellschaft auf den Komfort, den wir haben, komplett zu verzichten. Genauso ist es schwer, jetzt in Schwellenländern zu sagen, so, ihr müsst jetzt auf dem Stand bleiben, auf dem ihr seid, und kriegt nicht den Standard, den wir haben. Also das heißt, irgendwo verschärft sich immer wieder das System, und wenn man dann mit kleinen Dingen persönlich vielleicht anfängt, und das sind so Dinge, bei uns zu Hause gibt es nur noch vegane Leberwurst, das ist tatsächlich so. Und die schmeckt auch, dann kann man damit schon relativ viel machen. Auch Milch ist ein Riesenthema, aber darum, also das ist kein Podcast für Tipps, was man irgendwie machen kann aus Ernährung, aber spielt vieles zusammen, und ich glaube, über vieles wurde in der Vergangenheit auch nicht so richtig aufgeklärt, und da sind wir wieder beim Punkt, die Wahrheit wird oft zur Meinung gemacht und dann gibt es eine Gegenmeinung, und das hilft, das verunsichert die Leute, da habe ich auch totales Verständnis dafür, dass man es gar nicht mehr weiß, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht, ne? Und wir müssen aber wirklich verstehen, dass wir das Thema, damit sich jeder damit beschäftigt, und ich finde eine Sache ganz, ganz wesentlich, auf die ich wirklich bei dem Rabbit Hole Klima echt gestoßen bin, weil ja diese Frage immer wieder aufkommt, ist das denn menschengemacht? So, und es gibt die Keeling-Kurve, die habe ich gerade schon erwähnt, die seit 1958 da Hawaii auf dieser Station gemessen wird, wo man einfach wirklich die CO2-Konzentration misst. Also das misst man in Parts per Million. Also, ne, und das ist halt wahnsinnig gestiegen seit 1958 bis jetzt. Das ist also wirklich, und die Kurve wird zum Teil auch immer steiler. Und das, was die Kurve, die in derselben Zeit ähnlich gestiegen ist, ist die globale Industrialisierung. Und das sind zwei völlig nicht entkoppelte Systeme, die wir momentan haben. Und die müssen wir ein Stückchen entkoppeln. Ob wir jeweils grünes Wachstum bekommen in dem Maße, auch mit allen Technologien, ich weiß es nicht. So, da streitet sich auch jeder drüber, und die meinen, das ist ein meines Wunschdenken, die anderen sagen, das kann nicht funktionieren. Aber zumindest die harte Kopplung, wie wir sie jetzt haben, dass wir steigende Emissionen einfach in Kauf nehmen für mehr Wachstum, was wiederum zu mehr Energieverbrauch und wiederum zu mehr Emissionen führt. Da sind wir in einem Teufelskreis aktuell, den wir selber verursacht haben. Der ist nicht physikalisch, sondern der hat dann physikalische Auswirkungen, aber den haben wir uns selber so überlegt und haben gedacht, ja, genau das wollen wir, weil wir wollen Industrialisierung, wir wollen Wirtschaftswachstum und wir wollen Wohlstand, und wir müssen diese Kette Wohlstand auf Kosten des Planeten. Diese Kette müssen wir neu denken. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann kommen wir so Sachen, wie du es gesagt hast. Da kommen wir auch natürlich zu Technologien, die mit reinkommen. Da werden wir Fortschritt erleben und da werden wir auch Fortschritt brauchen. Aber da brauchen wir auch sicherlich ein Umdenken, damit erstmal die Leute das verstehen, dass das so stark mittlerweile auf Kosten des Planeten ist. Und meist, muss man auch sagen, ist es, die Profiteure sind die Reicheren und die, die dafür bezahlen, sind die Ärmeren. Also es gibt nicht mal Steuern eigentlich auf das Thema, wie sehr man den Erdplaneten nutzt, was total undenkbar ist. Also eigentlich müsste man das zumindest fairerweise versteuern und ausgleichen, und wir in so einem System leben wir noch gar nicht.
Ja, es ist, also ich, für mich ist das sehr, sehr schwierig, da auch Empfehlungen auszusprechen, sage ich mal, weil das ist wirklich eine hochgradig aufgeladene Situation, und du sagst es, die Leute sind verunsichert und flüchten sich natürlich in einfache Modelle, das ist ganz normal. Und ich glaube, ein Problem ist, was ich zumindest beobachte, nicht nur bei Klimawandel, sondern grundsätzlich bei, sage ich mal so, Meinungsbildung, ist, dass ich habe das Gefühl, wir überspannen den Bogen häufig in eine Richtung, und das führt dann dazu, dass das Ganze wieder komplett plötzlich sehr schnell und hart in die andere Richtung ausschlägt. Ich stelle mir das immer so vor wie so eine Zwei-Punkt-Thermostatregelung wie bei der alten Heizung mit ein bisschen Hysterese. Das heißt, man hat zwei Punkte, an denen man dann umschalten würde. Man darf den Punkt um eine gewisse Schwelle überschreiten, bevor das dann greift. Und genau so ist das natürlich deutlich komplexer in der Weltgemeinschaft sozusagen. Und bei Klimawandel ist es so, man merkt das ja jetzt auch, du hast dich damit beschäftigt, bist im Rabbit Hole eingetaucht sozusagen und kommst raus und verstehst die Welt nicht mehr und sagst, okay, warum machen wir nichts? Und das sehe ich natürlich sehr häufig, wenn man sich umschaut, gibt es viele Menschen, die wirklich sehr mit sehr viel Elan dahinter stecken. Das Problem ist dann nur, wenn du den Bogen aus meiner Sicht überspannst und wenn du zu schnell erwartest, dass die Leute Dinge tun, für die du wirbst, die die Leute aber noch gar nicht verstanden haben, dann führt das im schlimmsten Fall zum Gegenteil und es schlägt komplett um in den Verdruss, was halt nicht passieren sollte. Weil am Ende des Tages haben die Leute ja recht mit dem, was sie erreichen wollen. Sie wollen ja im Prinzip verhindern, dass schlimme Ereignisse eintreten. Aber ich glaube, die Art und Weise und auch das, was man verlangt, muss irgendwo auf einer sachlichen Ebene bleiben. Und ich persönlich, ich wünsche mir dann weniger so Steinzeitromantik, sag ich mal, wo man halt wirklich den Verzicht als das, sag ich mal, oberste Ziel hat, sondern eher, sag ich mal, versuchen, optimistisch zu bleiben, aber dabei auch nicht hier Drill Baby Drill und sagen, ich pfeife auf alles und entwickle jetzt einfach Dinge, da ist es egal, ob da Emissionen entstehen. Ich wünsche mir so mehr Erfindergeist und auch wirklich versuchen, optimistisch zu bleiben und sagen, lasst uns das bitte noch schaffen. Wir können das machen, auch wenn die Ereignisse eintreten werden. Dann müssen wir es schaffen, dass diese Ereignisse weniger Schaden anrichten, als sie es anrichten.
Ja, hast du recht. Und ich hatte das ja anfangs gesagt, ich verstehe gar nicht, warum die Schülerinnen und Schüler nicht weiter auf der Straße sind und Fridays for Future so ein bisschen eingeschlafen ist. Ich kann verstehen, dass man Leute abschrecken kann. Die Klimakleber und so, die sind ja praktisch gesellschaftlich geächtet, ne? So in ihrer Extremität. Aber ich fand jetzt zum Beispiel, muss ich wirklich ehrlich sagen, mein Sohn macht jetzt auch Klimawandel im Unterricht. Und der hat sich natürlich jetzt auch mitbekommen, dass ich mich mit dem Thema da wiederum sehr intensiv beschäftige und ich habe den auch mitgucken lassen. Und wenn ich das dann so gucke, da habe ich so das Gefühl, das wird halt so als beliebiges Thema im Lehrplan gefühlt mitgemacht. Und
das darf natürlich auch nicht sein.
Da fehlt mir die Dringlichkeit, da fehlt mir auch den Zusammenhang mit den echten Folgen. Das ging so weit, dass ich habe mit ihm dann so ein paar Sachen angeschaut und ihm das dann so erklärt. Meine Frau hat mich dann gebremst und gesagt, du kannst ihm doch nicht erzählen, dass die Welt untergeht. So nach dem Motto. So, und ich so, ja, ich finde, der kommt in ein Alter, wo wir ihm ja auch gewinnen müssen, zu begeistern, dass eben nicht so kommt, nicht einzuschüchtern oder sowas. Und manchmal wünsche ich mir tatsächlich schon ein bisschen mehr Greta, zumindest, dass die Leute, dass man sagt, so kann es nicht weitergehen und sich auch committen. Und als ich die ersten Fridays for Futures Demos so gesehen habe, jetzt will ich die nicht alle, aber vielleicht ist es auch gut so, wenn die mal wieder auf die Straße gehen. Und ich habe mich da nicht gestört, sondern ich habe wirklich gesagt, guck mal, das bewegt die, ne? Und das bewegt unsere Jugend. Und das bewegen die Leute, die das wahrscheinlich am stärksten noch ausbaden müssen. Das können wir doch nicht ignorieren. Und dann fehlt mir dieses ernsthafte Dranbleiben. Und das ist zu bequem. Das ist zu bequem für uns, das ist zu bequem für unsere Eltern, das ist zu bequem für die Generationen, die es auch verursacht haben. Nicht absichtlich vielleicht auch unwissend, aber jetzt kann keiner mehr sagen, dass man nicht weiß, was die Folgen sind. Und da finde ich, dann brauchen wir schon, momentan ist es mir zu wenig präsent, das ganze Thema. Und das ist ja nicht nur der Klimawandel an sich, also ich kann vielleicht noch zum Abschluss zählen, also was mich viel mehr fasziniert hat, war ein Fakt, den ich kannte, aber mein Sohn nicht, als wir im Zukunftsmuseum in München waren, in Nürnberg, und da war eine Uhr, da waren sogar mehrere Uhren zu verschiedenen Ländern, die haben aber keine Zeit angezeigt, sondern einen Jahreskalender, also praktisch von Januar bis Dezember einmal so durch, und dann habe ich gefragt, was dann so ist, so eine komische Uhr, und dann irgendwann wurden bestimmte Monate rot, bei verschiedenen Ländern war das ja unterschiedlich. Und dann habe ich ihm gesagt, habe ihm das versucht zu erklären. Also du weißt wahrscheinlich schon, was es ist. Es geht um den Erdüberlastungstag. Also praktisch der Tag im Jahr, wann zum Beispiel in Deutschland oder in einem anderen Land oder auch global gesehen, man über seine Verhältnisse ökologisch lebt. Mhm. Also mehr verbraucht, als man tatsächlich der Planet einem wiedergeben kann. Und wir sind jetzt im Mai, ne? Im Mai. Am 3. Mai war der Erdüberlastungstag von Deutschland, dieses Jahr. Letztes Jahr war am 2. Mai, also wir haben einen Tag rausgeholt. Das ist natürlich nichts. Also wir bräuchten wir Deutsche, wir ja glauben, wir sind ja hier Vorreiter in Nachhaltigkeit, und wir bräuchten drei Erden, um so zu leben, wie wir leben. Und das finde ich schon etwas, vielleicht müssen wir, glaube ich, noch eine Folge machen über Ressourcen und Ressourceneinsatz. Ja, also da sieht man auch die Limitation wieder auch von der technologischen Seite, dass man alles nicht auf eine Karte setzen kann. Man muss natürlich da schon gucken, dass das einfach vereinbar bleibt. Aber da denke ich mir so, das kann nicht sein, dass wir einen Planeten und auch der Erdüberlastungstag, den gibt es erst seit 1970 in Deutschland. Also vorher haben wir noch eine Erde gebraucht und jetzt brauchen wir drei Erden dafür, so wie wir leben. Das ist, finde ich, schon etwas, was ich sehr ernst nehme. Und sollten auch alle ernst nehmen.
Also ich hatte ja am Anfang schon gesagt, ich möchte nicht mit einem fatalistischen Bild aus dieser Folge rausgehen, sondern mit einem, optimistisch will ich auch nicht sagen, mit einem realistischen Bild. Also sachlich wirklich die Wahrheit nicht verleugnen, nicht die Augen zu verschließen, aber gleichzeitig auch nicht nur auf Maßnahmen schauen, die uns jetzt auch vielleicht dann doch mehr wehtun, sondern wir müssen einfach es schaffen, mit auch Erfindergeist, das ist nicht die, das ist unser einziges Mittel, also das haben wir heute, glaube ich, sehr deutlich gemacht, Technologien alleine werden uns nicht retten, sondern es gibt auch sehr viele Dinge, die sich ändern müssen, aber ich glaube, das ist alles schaffbar und machbar, wenn wir an einem Strang ziehen. Wir werden aber nicht umherkommen, diese Auswirkungen zu erleben, also davon gehe ich auch ganz fest aus, das braucht man nicht schönreden und das bedeutet auch, darauf müssen wir uns auch entsprechend vorbereiten. Und ein Thema, was wir heute gar nicht besprochen haben, was sicherlich etwas ist, was wir vielleicht in einer eigenen Folge auch ansprechen können, ist natürlich das ganze Thema der Migration. Also, sag ich mal, sekundäre Folgen, die eintreten können, wenn jetzt plötzlich Regionen auf der Erde gar nicht mehr bewohnbar sind. Und das alles müssen wir vor Augen haben. Aber wir haben, glaube ich, viele Dinge in unserem Werkzeugkoffer. Wir sind wirklich in der Lage, Dinge zu bewegen. Wenn wir uns alleine angucken, wie schnell wir es jetzt doch geschafft haben, ein Flüssiggasterminal zu bauen, als plötzlich es hieß, wir kriegen keinen Erdgas mehr aus Russland. Das muss passieren. Wir müssen schneller werden. Die Politik muss auch mitspielen. Die Politik darf auch nicht opportunistisch sein und, sag ich mal, wie eine Fahne im Wind jetzt plötzlich, weil das nächste Thema um die Ecke kommt, zu sagen, ja, Nachhaltigkeit, das interessiert keinen mehr. Nein, da müssen wir auch standhaft bleiben und da müssen wir auch wirklich eine gewisse Konsequenz haben aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, wir machen das in vielen Projekten, die wir umsetzen. Wir haben das Thema tatsächlich schon lange im Prinzip auf unserer Fahne, aber seit einigen Jahren nochmal expliziter drauf und machen da viele Dinge, die in der Breite hoffentlich dann auch Wirkung zeigen werden. Und letztendlich hoffe ich, dass wir vielleicht dann 2056 nicht alle in unseren Kühlbubbles rumlaufen müssen.
Ja, hoffe ich auch. Ja, auf alle Fälle ein super hitziges Gedankenexperiment und vor allem, ich glaube, das ist die Haltung, die ich jetzt hier auch habe, heute wirklich ein sehr ernstes Gedankenexperiment. Mhm. Ohne irgendwas zu beschönigen, aber auch ohne in Panik auszubrechen, sondern wirklich einfach die Ernsthaftigkeit, nicht im wahrsten Sinne des Wortes, also dass man die Sache versteht, dass sie echt ist. Und ich hoffe, dass einige, ich bin es auf alle Fälle wieder ein bisschen nachdenklicher über das Thema und ich hoffe, dass das einige weitere auch sind, die sich vielleicht noch nicht so weit Gedanken gemacht haben und sich einfach da auch nicht abschrecken lassen, aber auch verstehen, es geht doch jetzt um was. Und es geht vor allem dann auch um unsere Kinder, um unsere Nachkommen, über das, was wir hinterlassen, das Bild, was wir abgeben.
Ja, wie seht ihr das? Lasst uns gerne Kommentare auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf allen Plattformen, wo unser Podcast zu hören ist, auf YouTube. Und ihr könnt euch uns auch natürlich gerne E-Mails schreiben, weil wir wirklich schon auch daran interessiert sind, wie ihr das Ganze seht. Vor allem auch vielleicht aus dem Blickwinkel unterschiedlicher Generationen. Ne? Vielleicht habt ihr bei Fridays for Future mitgemacht, aber habt irgendwann die Hoffnung verloren. Auch das würde uns interessieren, wie es zu so etwas gekommen ist oder gekommen sein kann. Und wir freuen uns aber dennoch, wenn es das nächste Mal wieder heißt Out of Time und wir eine andere Zukunftsvision gemeinsam diskutieren.
Ja. Mir hat auch gleich viel Spaß gemacht und würde mich auch freuen, wenn ihr sagt, da waren ein paar Dinge dabei, die habe ich noch nicht so für mich verstanden oder nicht so klar auf den Punkt gemacht, dann teilt das gerne mit euren Kolleginnen, Kollegen, mit euren Freunden. Ich glaube, bei dem Thema sind wir alle gemeinsam gut beraten, uns aufzuschlauen und danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.
So, wir sind also im Jahr 2105. Keine Menschen mehr. Keine Autos, keine Meetings, kein Roman, kein Tommy. Naja, immerhin keine Zoom-Calls mehr. Klimaanlage brauche ich auch nicht, weil keine Atmosphäre mehr. Note to self. Beim nächsten Mal lieber doch CO2-neutral reisen. Und jetzt Musik bitte. Etwas, das zur Post-Human-Party passt.
Ich tanze allein auf Planet B. KI bleibt übrig. Sind das alle?
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.